Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Shanli Anwar. Hass und Hetze, die ihren Anfang im Digitalen nehmen, zum Beispiel auf Twitter, die bleiben wirklich längst nicht mehr nur im Netz verortet. Sie können das Leben von Menschen auch im Realen bedrohen, wenn einmal der Fokus auf einen gerichtet ist durch einen Shitstorm. Zum Beispiel hat das erfahren die Journalistin Margarete Stukowski.
Alle Gruppen, die gesellschaftlicher Diskriminierung insgesamt ausgesetzt sind, sind diesem sogenannten Hass im Netz ganz besonders ausgesetzt. Also ich sage immer sogenannter Hass im Netz, weil dieser Hass ja nicht unbedingt im Netz bleibt, sondern teilweise auch sehr reale Folgen hat für die Betroffenen. Wenn zum Beispiel Adressen veröffentlicht werden und dann Leute vor der Tür stehen oder Briefkästen beschmiert werden oder so.
Hass aus dem Netz. Seit Anfang November kreist die Diskussion auf Twitter dazu vor allem um einen Namen. Weltkolumnist Don Alfonso, bürgerlicher Name Rainer Mayer. Wir sprechen dazu mit Autorin Jasmina Kuhnke, bekannt als Quattromilf, Twitter-Name Ebony plus Irony, die selbst vor einer Woche ungefähr erst hautnah das sogenannte System Don Alfonso erfahren hat. Zugeschaltet zu uns. Hallo Frau Kuhnke.
Hallo.
Und mit ihr im Studio ist Steven Anpalagan, Kolumnist unter anderem für Telepolis, Krautreporter und Volksverpetzer. Herr Anpalagan hat sich ausführlich mit dem System Don Alfonso beschäftigt, dazu auch einen längeren aktuellen Text geschrieben. Ebenfalls willkommen.
Grüße Sie.
Fangen wir erstmal an mit diesem System Don Alfonso. Herr Anpalagan, wie sehen Sie das? Sie verfolgen ja das Schaffen von Rainer Mayer schon länger. Wer ist dieser Mann überhaupt?
Don Alfonso ist ein Pseudonym eines Mannes namens Rainer Mayer, der seit 20 Jahren publizistisch tätig ist. Anfänglich hat er für einen Blog namens Dotcom Tod über den neuen Markt berichtet und wurde später Kolumnist bei der FAZ und ist seit Anfang oder Mitte letzten Jahres bei der Welt als Kolumnist mit 2 Kolumnen vertreten. Das Problem Don Alfonso bzw. Problem mit der Person Rainer Mayer spinnt sich in 2 Kategorien. Das eine ist sein durchaus rassistischer und sexistischer Narrativ, den er häufig in seinen Kolumnen und in seinen Twitter-Beiträgen zur Schau stellt. Und das zweite ist die Tatsache, dass er als Meinungsmultiplikator für viele rechtsradikale und rechtsextreme Personen fungiert, die auf einen Fingerzeig oder eine Art Markierung von ihm Opfer, die er ausgemacht hat, mit Hass und Hetze überschütten.
Jetzt ist dieser Mann online ziemlich präsent, hat rund 33.000 Twitter-Follower. Er ist finanziell unabhängiger Blogger eigentlich. Warum braucht so jemand eigentlich die Präsenz wie in der Zeitung Die Welt?
Das müssen Sie Mayer selbst fragen, beziehungsweise die verantwortenden Redakteure. Ich glaube aber, dass Sie mit einer Plattform wie der FAZ oder mit einer Plattform wie der Welt erstens ein gewisses Renommee und auch eine gewisse Legitimierung Ihrer Position in den Mainstream-Medien und dass sie damit natürlich andere Leute erreichen, eine Art Bildungsbürgertum oder eine Art Leserschaft in der Mitte der Gesellschaft. Menschen, die auf Twitter und vielleicht auch auf Facebook nicht erreichbar sind.
Sich so vielleicht auch ein bürgerliches Image aneignen. Sie haben schon angedeutet, ein Fingerzeigsystem. Könnten Sie noch mal genauer erläutern, wie funktioniert dieses sogenannte System Don Alfonso?
Don Alfonso hat, da müssen wir vielleicht nochmal in die Vergangenheit zurückschauen, bereits vor 20 Jahren offenbart, dass er nicht als Journalist wahrgenommen werden möchte, sondern eher als Blogger oder als unabhängige Medienfigur und hat bereits vor 20 Jahren Gegner und Feinde ausgemacht, damals in der Szene der New Economy, des neuen Marktes. Und bereits da sprach er davon, ja, Flugzeuge vom Himmel zu holen, eine Kugel in der Hinterhalt zu haben. Der Begriff militärische Sprache war schon damals mit der Person Rainer Mayer verknüpft. Und wir sehen, dass er dieselbe Gegnerschaft und eigentlich dieselbe Feindschaft heute immer noch pflegt, nur mit anderen Personengruppen. Heute sind es eher Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus einsetzen. Menschen, die als Journalistinnen oder als Journalisten für eine faire und ausgewogene Berichterstattung sorgen. Und das, was passiert, kann man an Rainer Mayer genauso gut erkennen wie an Erika Steinbach. Beide Personen suchen sich Gruppen oder Einzelpersonen wiederum aus, kritisieren diese halbwegs neutral, nicht immer neutral auf Twitter oder in ihren Kolumnen und lassen diese Arbeit, die dann folgt, von ihren Anhängerinnen und Anhängern erledigen. Als Beispiel, ein Kollegen aus dem journalistischen Spektrum hat es jetzt getroffen, war Alex Urban, der ist der Administrator einer Gruppe namens Ich bin hier. Der Gründer von Ich bin hier hat zuletzt das Bundesverdienstkreuz erhalten für die besondere gesellschaftliche Arbeit beziehungsweise die Arbeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Und Rainer Meyer bezeichnete Alex Urban als Mitwirkenden im Scharfmachergeschäft, postete seinen Namen, sein Twitter-Profil und zog sich dann erstmal zurück. Was dann allerdings passierte, ist, dass Alex Urban von den Anhängern und Anhängern von Rainer Meyer, sogenannten Don Alfonso, plötzlich mit Drohungen, mit Hass, mit Hetze überkübelt wurde. Und das ist kein Einzelfall, wie wir sehen.
Da kommt nämlich Frau Kunke dann ins Spiel, genau bei diesem Fall Alex Urban. Frau Kunke, wie sind Sie denn in den Fokus von Rainer Meyer, von Don Alfonso geraten? Wie ist das genau passiert?
Ich habe beobachtet, wie Herr Meyer das Profil meines guten Freundes und Kollegen auf seinem Twitter-Profil mit eben diesen Worten geteilt hat. Und
Sie sprechen von Alex Urban.
Genau, ja. Alex Urban hat nicht so viele Follower, ist ein kleiner Account, ist da auch als bis dahin Privatperson tätig gewesen. Und ich sah einfach diese Welle, die auf Alex Urban zustürmte, die sich zurückführen lässt auf Herrn Meyer.
Und Sie haben rund 20.000 Follower bei Twitter und dann haben Sie im Grunde sich dazwischen gestellt, kommentiert.
Genau. Mir war dieses Vorgehen des Herrn Meyer bekannt. Ich habe das mehrfach bei Kolleginnen und Kollegen beobachten müssen, die ja als Folge dessen sich in ihrem Privatleben eingeschränkt sehen, weil sie im Nachgang übelst bedroht, beleidigt wurden und teilweise sogar auf Todeslisten landeten. Da habe ich mich dann in der Situation gesehen, meinen Kollegen doch helfen zu wollen.
Und das ist auf Twitter passiert. Sie haben kommentiert, sind dann selber dann dadurch überhaupt in den Fokus geraten.
So war es. Und ich habe Herrn Meyer sehr direkt angesprochen und war mir dessen auch bewusst, dass er sieht, dass ich ein kleinerer Account bin und dass er mit wenig Gegenwehr wahrscheinlich zu rechnen hat. Und dem war dann nicht so.
Also viele haben sich an ihre Seite gestellt, als dann eine Formulierung wie Menschen, die bald die Quittung bekommen, dann im Raum stand, die von Don Alfonso, von Rainer Meyer gemacht wurde. Was ist passiert, nachdem Sie selber, wir haben ja eben von dieser Fingerzeigmethode gehört, von Herrn Anpalagan, der das beschrieben hat in Bezug auf Rainer Meyer. Was ist passiert, als der Fingerzeig dann auf Sie ging?
Mein Account wurde einfach überrollt. Es gab einen wahnsinnigen Ansturm von Trollen, von Rechtsgesinnten, Rechtsextremisten, die mich bedroht, beschimpft und beleidigt haben.
Ist das denn jetzt nur digital so geblieben oder ist das jetzt auch in Ihren Alltag, in Ihr Leben gekommen?
Hass aus dem Netz ist tatsächlich ein Problem für meinen Alltag, ja.
Was bedeutet das für Sie?
Naja, Morddrohungen, die konkret sind, sind dort mehrfach gefallen und naja, natürlich beeinflusst mich das.
Man hört ja auch von Fällen, wo Menschen teilweise nach solchen Wellen umziehen müssen, wo Menschen teilweise nicht mehr ihren Klarnamen am Briefkasten stehen haben, wo Menschen sich vielleicht auch um ihre Familie Gedanken und Sorgen machen. Haben Sie auch diese Sorgen, dass jetzt der Alltag, das Leben selber durch die digitale Debatte jetzt beeinflusst wird?
Ja, das habe ich definitiv. Allerdings sollte man Sorge definitiv nicht mit Angst verwechseln. Ich bin besorgt und ich lasse mich aber nicht verängstigen. Das ist ein großer Unterschied und das ist auch etwas, was genau diesen Aggressoren überhaupt nicht gefällt und was sie wahrscheinlich dazu treibt, es so zu formulieren, dass sie das Gefühl haben, sie könnten mich damit einschüchtern.
Wie sollte denn aus Ihrer Sicht jetzt die Welt als Arbeitgeber mit jemandem wie Rainer Meyer umgehen?
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann ja keine Zensur verlangen. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Herrn Meyer wahnsinnig viele identitäre und rechte Accounts folgen und die durch so ein Vorgehen einfach auf Menschen wie Alex Urban oder mich aufmerksam werden und viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen, die das genauso mit Herrn Meyer und dessen Followerschaft erlebt haben.
Vielleicht kann ich dazu noch einen Satz ergänzen. Ich meine, solange zivilrechtliche, strafrechtliche oder arbeitsrechtliche Gründe nicht entgegenstehen, kann die Welt natürlich einstellen, wen sie will. Sie muss allerdings mit Kritik rechnen, wenn die Personen, die für diese Firma, für diesen Arbeitgeber arbeiten, für solcherlei Methoden kritisiert werden oder für solcherlei Methoden bekannt sind. Das ist auch nichts, was sich jetzt erst in den letzten Wochen entspinnt, als Don Alfonso bzw. Rainer Meyer in die Jury des Medienpreises für den Bundestag einberufen wurde, gab es dieselbe Kritik.
Erst hat er groß seinen Rückzug von Twitter angekündigt, der Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt. In einem erklärenden Artikel hat er dazu geschrieben: Die eigentliche Verabredung gilt auf Twitter dem Hass. Und mit der sprachlichen Enthemmung wächst die Vorbereitung realer Gewalt. Und schon eine Woche später war der Twitter-Rückzug vorbei. Mit dem Tweet meldete sich Ulf Poschardt dann zurück. Alle Anständigen gegen einen. Ich wollte von ihm wissen, ob man das als seinen Kommentar zur Debatte um Weltkolumnist Rainer Mayer alias Don Alfonso verstehen kann.
Das ist relativ naheliegend, ja.
Und was meinen Sie damit?
Genau das, was es sagt.
Was ist denn schlecht an Anstand?
Ich glaube, gar nichts ist schlecht an Anstand, aber wenn Sie so wollen, ist diese Formulierung schon Ausdruck dessen, dass es vielleicht gar nicht so anständig ist, wenn Tausende über einen herfallen und versuchen, ihn mundtot zu machen. Insofern war das die mir eigene Art, das ironisch auf den Punkt zu bringen. Und ich wollte eigentlich nicht aus Twitter zurückkommen, aber nachdem ich so gesehen habe, dass die nationalmoralistischen Eliten das zu ihrem Kampfauftrag gemacht haben, Don Alfonso zu erledigen und keiner ihm zur Seite gesprungen ist, habe ich gedacht, mache ich's mal.
Mehrere Menschen haben berichtet aus dem linken Spektrum auf Twitter, dass sie nach Tweets von Don Alfonso, in denen sie dann erwähnt werden, dann die Aufmerksamkeit von seinen Followern bekommen, die wird richtig auf sie gelenkt und dann gibt's eben nicht nur digitalen Shitstorm, sondern auch Morddrohungen, reale Bedrohungen, Menschen stehen vor ihrer Haustür, es werden Adressen öffentlich gemacht, dann werden Menschen angeschwärzt beim Arbeitgeber. Also sind Ihnen diese Konsequenzen des sogenannten Systems Don Alfonso bewusst?
Es gibt kein System Don Alfonso, sondern es gibt eine neue Unkultur im Netz, die es rechts wie links absolut identisch gibt. Genau diese Sachen, ich habe ja in meinem Text über den Twitter-Abschied auch geschrieben, diese Drohungen, Morddrohungen hatten wir auch alles. Geht alles genauso in die andere Richtung, erlebt Don Alfonso zum Beispiel gerade auch so. Und ich habe es, um mal den Blick etwas zu weiten, dasselbe schon mal bei Deniz Yücel erlebt. Und da war es halt die AKP und die AfD, Alice Weidel und Herr Meuthen und Frau von Storch. Und jetzt sind es eben Marvin Sixtus, Frau Stokowski und andere, die sozusagen halt auf der anderen Seite des politischen Spektrums jemanden öffentlich sozusagen vor sich hertreiben. Und ich finde, sozusagen in der liberalen, modernen Demokratie muss es eigentlich möglich sein, Positionen zu akzeptieren, die nicht die eigenen sind, auch wenn der ein oder andere Text von den ein oder anderen schmerzhaft sein müsste.
Herr Poschardt, Sie reden von Texten, Sie reden von digitalem Hinterland, wo Menschen dann zur Menschenjagd aufgerufen werden. Mussten Sie eigentlich schon mal oder Ihr Kolumnist Rainer Mayer umziehen oder zur Arbeit waren unter Polizeischutz oder wurde auch schon mal bei Ihnen vor der Haustür nachts Sturm geklingelt?
Also über meine Sicherheitslage würde ich hier ungern sprechen wollen. Wie sie ist, habe ich ja in dem Artikel angedeutet. Ich finde diese Kultur, die wir da auf Twitter entwickelt haben, unselig und wünsche mir, dass es bald anders wird.
Sie sagen, es gibt kein System Don Alfonso, aber es gibt mittlerweile mehrere detaillierte Beschreibungen, die erklären, dass dieser Mann sich eigentlich ziemlich geschickt in einem rechtlichen Graubereich bewegt, wohlwissend vielleicht auch, welche Hinweise er an seine rund 30.000 Follower gibt und die dann agieren. Das wird immer wieder beschrieben. Wie reagieren Sie darauf? Sie nehmen ihn jetzt in Schutz?
Ich nehme ihn überhaupt nicht in Schutz, sondern ich reagiere darauf, dass wir hier gerade drüber sprechen und ich so gerade lerne, dass wir nicht darüber sprechen, was auf Twitter passiert, sondern dass sie, wie mit dem ersten Artikel Montag vor einer Woche, als sie über meinen Twitter-Abschied geschrieben haben, dann sofort dahinter gestellt haben, wie sie sich das alles so vorstellen, dass bei uns Leute protegiert werden, die auf Twitter hetzen. Und ich glaube, wir können das Gespräch so weiterführen. Es führt nur nirgendwo hin. Weil wenn Sie das zu einer einseitigen Sache machen, so wie das gerne mal passiert, zu sagen, ja, das ist vor allem Problem von jemandem, der wie in Gestalt von Don Alfonso einem Piraten wählten Ex-SPD-Mitglied, der Fahrrad fährt und sich vegetarisch ernährt und kluge Texte für uns schreibt, dann können sie das machen. Das hilft nur nicht wirklich weiter.
Aber dieser Mann zum Beispiel, der fordert dazu auf, Menschen aus dem linken Spektrum, da sagt er auch seinen Followern, achtet darauf, wer euch folgt, blockt diese Menschen. Umgekehrt hat er beispielsweise 133 Accounts, die ihm folgen, aus dem Bereich der identitären Bewegung. Also es ist ja ein Mann, der sich offensichtlich bei Twitter positioniert und eine Followerschaft in Kauf nimmt.
Ja, ich bin ja nicht hier als sein Anwalt.
Aber Sie sind der Arbeitgeber dieses Mannes, ne? Unter anderem.
Das bin ich sehr gerne und ich freue mich sehr, dass wir ihn haben. Wir werden mit Don Alfonso weiter zusammenarbeiten. Wie das genau auf Twitter aussieht, ist seine Sache. Er ist ein freier Autor. Er handelt es so, wie er denkt. Das, was in den vergangenen 2,5 Wochen mit ihm passiert ist, unter anderem auch natürlich dank der Unterstützung des Deutschlandfunks, finde ich merkwürdig und macht mich auch wirklich ratlos.
Wobei man ja sagen kann, Sie verhelfen diesem Mann auch zu seinem bürgerlichen Image. Weil es ist ja schon was anderes, ob jemand eine Kolumne hat bei der Welt oder ob er bei Tichys Einblick schreibt oder einem anderen Blog. Also dieser Mann hat ja auch was davon, für Sie zu arbeiten.
Ja, kommt jetzt eine Frage?
Ja, es ist im Grunde eine Frage. Oder anders, dann sage ich es anders. Gäbe es für Sie eigentlich eine rote Linie, wo Sie sagen würden, jemanden zu beschäftigen, der bewirkt, dass Menschen sich bedroht fühlen im realen Leben? Ich sage nicht, dass er selber das macht. Er steht nicht vor der Haustür, aber der ein System hat.
Ja, Sie konstruieren halt Zusammenhänge, wie es gerade so passt, ne? Und Sie arbeiten mit Unterstellungen. Ich finde ja auch interessant, dass Sie Leute wie Marvin Sixtus als einen Beleg nehmen, der auf seinen Tweets Hass sät ohne Ende, dass eine Frau Stokowski dort auftritt, die so enteignet Springer-Witze macht. Ich weiß, das ist alles für Sie, alles wahrscheinlich okay, wenn es gegen Springer geht und damit können wir auch gut umgehen. Und natürlich haben wir rote Linien, aber rote Linie heißt im Zweifelsfall nicht, dass wir uns von Autoren trennen, wenn uns irgendein linker Mob das nahelegt.
Wenn Hass aus dem Netz das Leben bedroht, das ist unser Thema im Kompressor-Spezial. Und dazu sind zugeschaltet Autorin Jasmina Kuhnke und Kolumnist Steven Anpalagan.
Solange zivilrechtliche, strafrechtliche und arbeitsrechtliche Dinge nicht entgegenstehen, kann die Welt beschäftigen, wen sie will. Und es ist ja im Prinzip auch ein gutes Zeichen, dass sich der Chefredakteur vor seine Kollegen stellt. Ich glaube aber, dass wenn Sie nachweisen können, und das habe ich in meinem Text mit vielen, vielen Quellen getan, wenn Sie nachweisen können, dass Rainer Mayer seit 20 Jahren ein System verfolgt, in dem er Gegner und Feinde identifiziert und versucht, diese abzuschießen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müssen Sie als Weltgruppe und dann müssen Sie auch als Axel Springer Gruppe überlegen, ob Sie mit einem solchen Herrn assoziiert werden wollen und ob Sie mit diesen Methoden und Arbeitsmethoden assoziiert werden wollen. Sie müssen sich überlegen, ob das diese Art von Publikation und Journalismus ist, für die Sie stehen wollen. Und Fun Fact, vor 12 Jahren hat sich Rainer Mayer äußerst despektierlich über Axel Springer Verlag und die Weltgruppe geäußert, nannte das Gülle-Journalismus und nannte das Axel Springer-Sumpf. Und ich glaube, wenn sich herausstellen würde, dass zum Beispiel Robert Habeck vor 12 Jahren derart über Umweltschutzbewegungen gesprochen hätte, dann wäre Ulf Poschert mit Sicherheit der Erste, der die Entfernung Robert Habecks aus dem Amt des Parteivorsitzenden der Grünen fordern würde. Von daher sehe ich da eine gewisse Problematik und vielleicht sogar auch eine gewisse Art von Doppelmoral.
Frau Kuhnke, wie kann man sich denn generell gegen Hass aus dem Netz schützen? Also hilft es beispielsweise, zur Polizei zu gehen?
Man kann sich gegen Hass aus dem Netz nur sehr schwer schützen. Also ich kann natürlich mich digital abschirmen und Troll-Accounts oder Hass-Tweets melden und blockieren. Die Kausalität zu meinem Alltag und zu meinem normalen Leben ist damit nicht hergestellt. Also ich kann mich in meinem Privatleben nicht davor schützen, dass nur weil ich nicht hinsehen will, das nicht weiter passiert. Der Polizei oder ähnlichen staatlichen Behörden sind natürlich gewissermaßen die Hände gebunden. Es ist einfach sehr schwer nachvollziehbar, woher der Hass kommt, wo er ursprünglich begonnen hat und inwieweit er tatsächlich zu einer akuten Bedrohung wird.
Herr Anpalagan, Sie haben ja auch eben das Juristische mehrfach angesprochen. Sich da zu wehren, ist das unmöglich?
Also wir sehen zwei Probleme. Das eine ist, dass wir solcherlei Straftaten wie eben Hass und Hetze im Netz juristisch nicht vernünftig erfassen können. Als Beispiel, wenn jemand schreibt, man müsste mal Gabriele Mustermann ordentlich vergewaltigen, dann ist das keine Straftat. Wenn im Anschluss jemand die Wohnadresse von Gabriele Mustermann veröffentlicht, ist beides keine Straftat. Und dann können Sie natürlich sich überlegen, wie die Betroffenen, die solcherlei Dinge erfahren, sich fühlen und welchen Bedrohungsszenario sie sich ausgesetzt sehen. So. Wir haben also juristisch ein durchaus veritables Problem, solcherlei Dinge zu erfassen. Das Zweite ist, ich sehe in der gesamten Strafverfolgung und ich sehe auch eigentlich bis hin zu unserem Bundesinnenminister eine maximale Inkompetenz, was das gesamte Thema Digitalisierung angeht. Nehmen Sie mal beispielsweise den letzten Terroranschlag in Halle. Wenn ein Mensch, der derart rassistisch und antisemitisch geladen ist, der seinen Hass auch schon vorher irgendwie ins Netz gekübelt hat, Menschen umbringt und der Bundesinnenminister als Reaktion darauf äußert, man müsse die Gamer-Szene besser beobachten, dann sehe ich ein absolutes Unverständnis und eine absolute Inkompetenz bis hin in die höchsten Kreise, diesen Problembereich zu erfassen. Die Polizei hat noch keine richtige Taktik, keine Strategie, gegen solcherlei Dinge vorzugehen und tut sich schwer, die Täter vernünftig juristisch zu erfassen.
Jetzt sind Polizei und Politik ja das eine. Müsste man nicht auch klare Forderungen an beispielsweise Twitter stellen? Der Ort, wo sehr viel ausgetragen wird.
Wann immer es zum Beispiel um Urheberrechtsverletzungen geht, können Sie feststellen, dass Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind und von den Urhebern angezeigt werden, unfassbar schnell von deren Webseite gelangen. Wann immer es aber tatsächlich um Gewaltakte und auch digitale Gewaltakte gegen Menschen geht, tun sich diese Plattformen sehr, sehr schwer. Man darf auch nicht vergessen, wann immer Emotionalität oder wann immer auch diese Art von Hass-Emotionalität im Netz auftaucht, steigen die Klickzahlen, steigen die Zugriffszahlen. Und Facebook und Twitter, wenn wir ganz ehrlich sind, verdienen durch Werbeeinblendungen, Werbeeinnahmen auch aufgrund des Hasses und der Hetze im Netz viel, viel Geld mit diesem Problembereich.
Welche Möglichkeiten, Frau Kuhnke, gibt es denn, sich digital auf Twitter zu schützen? Sie haben ja schon angedeutet, Accounts könnte man blocken. Was gäbe es noch?
Ich kann Accounts blocken, ich kann sie melden. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Also ich kann das dann an die Plattform senden, diese Beschwerde oder die Meldung. Und das wird dann weitergeleitet an die passenden Behörden. Das Problem ist aber auch die Flut, die an Meldungen da täglich eintrifft. Und das zu separieren oder auseinanderzuhalten, was da wirklich akut ist und was nicht, ich glaube, das ist so im Moment gar nicht wirklich möglich.
Bräuchte man fast noch einen Assistenten oder eine Assistentin.
Genau, also wenn ich Beispiele nennen darf, wenn mir jemand eine Vergewaltigung androht oder mich auf rassistische Art und Weise mit den übelsten Schimpfwörtern bedeckt, online und digital, dann kriege ich als Rückmeldung, wenn ich das melde, dass das eben keine Straftat sei. Dementsprechend bin ich dem ausgeliefert.
Müssen wir generell anders reden über diese Debatte? Also aktuell hat man ja den Eindruck, dass auf Hass im Netz, der von rechts kommt, immer ziemlich ablenkend das Gegenargument kommt. Aber von links gibt es doch auch Hass. Das hat Ulf Poschert beispielsweise auch gemacht. Wie stehen Sie denn dazu?
Naja, es ist sehr bedauerlich, dass der Chefredakteur der Welt bzw. der Weltgruppe solcherlei Ansichten äußert. Es gibt eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage, was die politischen Strömungen im Bereich politisch motivierte Kriminalität angeht. Und das Lagebericht Auswertung politisch motivierte Straftaten, LAPOS vom BKA, zeigt, dass 90% der Hasskriminalität im Internet von rechts stammt und ungefähr 5% von links. Und wir sehen es auch in Realzahlen, was die Todesopfer und die Mordopfer rechter Gewalt angeht. Das sind mittlerweile 200 seit der Wiedervereinigung und die Todesopfer von Seiten linker Gewalt, ich glaube, das ist irgendwie zwischen 0 und 5. Wir sehen also eine reelle Gefahr durch rechts und wir sehen, dass dieser Gefahr durch Verharmlosung von Menschen wie Ulf Poschert nicht adäquat begegnet wird. Und das ist mindestens bedauerlich, vielleicht sogar gefährlich.
Wie stehen Sie denn dazu, Frau Kuhnke?
Also für mich ist das eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich sehe das ganz oft auch bei dieser Diskussion um Rainer Mayer, war es dann so, dass rechte Accounts versucht haben, mir nachzuweisen, dass ich mich fehlverhalten hätte. Es gibt aber niemals einen Grund, selbst bei Fehlverhalten meinerseits gäbe es den Grund einfach nicht, mich zu bedrohen, mir den Tod zu wünschen oder andere schwere Straftaten herbeizufantasieren. Das funktioniert so nicht.
Das war unser Kompressor-Spezial zur Frage, wenn Hass aus dem Netz das Leben bedroht. Das ist eine Frage, die lange noch nicht ausdiskutiert ist. Und wenn Ihnen unser Kompressor-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Bei der DLF-Audiothek zum Beispiel, bei Spotify oder bei allen anderen Anbietern von Podcasts sind wir dabei.